Hallo und herzlich willkommen bei Unlimited,
dem Podcast über die Psychologie im Sport
mit Chiara Behrens de Luna
und Luisa Husmann.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Unlimited Podcast. Heute bin ich wieder alleine hier, freue mich sehr, wie immer hier zu sein und habe eine ganz spannende Folge für euch mitgebracht. Ich habe nämlich meinen Nationaltrainer Christian Wück hier im Interview heute zu Gast. Christian Wück und ich sind mit unserem Team vor einigen Monaten im Anfang Juni Europameister geworden mit unserer U17-Nationalmannschaft. Und heute soll es ganz darum gehen, wie wir glauben, dass wir das geschafft haben, was diese Mannschaft auch ausgezeichnet hat, was wir sowohl fußballerisch als auch auf sportpsychologischer Ebene getan haben, um dieses Ziel auch zu erreichen, wie lange wir uns auch auf diesen Weg vorbereitet haben. Und an der Stelle freue ich mich riesig, dich, lieber Christian, hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Hallo Chiara, hallo Europameisterin. Und schön, dass ich da sein darf, dass ich da sein kann. Und ich bin auch sehr gespannt, was wir jetzt im Nachhinein noch für Geschichten erzählen können, wo uns vielleicht nochmal klar wird, oder was diese Geschichten auf dem Weg zur Europameisterschaft wirklich bewirkt haben.
Ich weiß noch, wie wir einen Länderspiellehrgang in der Türkei hatten. Du sagst zwar, du kannst dich nicht mehr dran erinnern, aber wir haben Kaffee zusammen getrunken am Pool in der Pause. Wir arbeiten natürlich auch mal sehr hart, aber manchmal machen wir auch Pause. Und da meinte ich zu dir, Christian, wenn wir Europameister werden, dann lade ich dich in meinen Podcast ein. Und hier sind wir heute. Von daher freue ich mich sehr, auch du Europameister.
Wunderbar, ja, sehr schön.
Und diese Geschichte sprechen können. Bevor wir da aber näher reingehen, würde ich natürlich auch die Chance ergreifen, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich auch ein bisschen besser kennenlernen. Du bist nicht nur Trainer heutzutage, sondern bist auch Ex-Profi, also hast einen sehr langen Weg schon zurückgelegt im Fußball. Du kennst dieses Geschäft von verschiedenen Perspektiven. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich unseren Zuhörern vielleicht einfach mal kurz vorstellst, deinen Werdegang vorstellst. Und vielleicht auch darüber erzählst, warum du heute Nationaltrainer bist.
Ja, gerne. Christian Wück ist mein Name. Ich bin mittlerweile auch 50 Jahre alt geworden, obwohl ich mir das früher hätte nie vorstellen können. Ich bin in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie gearbeitet habe, weil ich immer nur das gemacht habe, was mir Spaß macht. Und das ist einfach der Fußball. Seit ich denken kann, ist der Fußball mein Hauptgebiet, sowohl in der Freizeit als eben auch im Job. Und ich habe mit 6 Jahren angefangen, Fußball zu spielen, bin dann irgendwann Profi geworden in Nürnberg, bin über Karlsruhe, Wolfsburg und Bielefeld in der ersten Liga und dann zum Schluss auch in der zweiten Liga durfte ich Fußball spielen. Ich habe einige Abstiege, einige Aufstiege mitgemacht und konnte jetzt dann eben auch mit 50 Jahren meinen ersten Titel holen als Trainer. Was natürlich im Endeffekt schon das absolute Highlight jetzt für mich war. Und allein wenn ich darüber rede, noch die Gänsehaut kommt. Ich war Trainer erst ich war 12 Jahre Profi, wie beschrieben, habe dann meine Trainerscheine gemacht, habe noch ein Fernstudium als Sportfachwirt absolviert, bin dann Trainer geworden in Rot-Weiß Aalen, hatte dann das Glück, in der Jugend bei Rot-Weiß Aalen einen Kevin Großkreuz und einen Marco Reus zu haben. Die beiden waren natürlich in jungen Jahren für einen kleinen Verein wie Rot-Weiß Aalen unheimlich wichtig, um den Weg zu gehen, den wir damals in Aalen gegangen sind. Wir sind dann auch direkt aufgestiegen in die zweite Liga. Und so bin ich dann Profitrainer geworden durch diesen Aufstieg. Hab den Fußballlehrer gemacht, die Pro-Lizenz, bin dann, so wie es jeden Trainer mal erwischt, wieder rausgeschmissen worden in Aalen und habe dann versucht, bei Holstein Kiel wieder Fuß zu fassen. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert und das war für mich der erste wirkliche Aha-Moment in meiner Trainerkarriere, weil ich gemerkt habe, dass die Mittel und meine Verhaltensweisen, die ich in Aalen angewandt habe, die in Aalen zum Erfolg geführt haben, in Kiel genau das Gegenteil bewirkt haben. Und ich als junger Trainer da eben schon gemerkt habe, hoppla, da passt irgendwas nicht. Und ich muss mich hinterfragen, ich muss natürlich die Spieler hinterfragen und ich muss was verändern. Und so bin ich dann zum DFB gekommen, als DFB-Trainer im Bereich U15 bis U17. Und da bin ich jetzt seit fast 12 Jahren. Und es macht unheimlich viel Spaß, unheimlich viel Freude. Und es ist ein unheimlich interessanter Job, weil er sehr facettenreich ist. Nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch im Gespräch mit den Spielern, mit den Vereinen, mit den Beratern, mit den Eltern. Also es ist sehr viel unterschiedliche Sachen, wo ich meine Expertise reinbringen kann und wo ich vor allen Dingen auch noch sehr viel lernen kann.
Ja, ein sehr spannender Weg, den du da hast. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, dass wir, dass es uns sehr wichtig ist, aber auch zu sagen, dass jeder Mensch auch mehr ist als seine Tätigkeit. Du hast dich ja jetzt schon ein bisschen vorgestellt, deinen Werdegang und deinen Job. Wie würdest du denn unseren Zuhörern und Zuhörerinnen dich in einem Hashtag beschreiben, wenn es um deine Persönlichkeit geht?
Ja, der Hashtag, der bekannte Hashtag, der nirgendwo mehr fehlen darf. würde, glaube ich, für mich zwei Hashtags in Anspruch nehmen. Das eine ist Struktur und das andere ist Intuition. Widerspricht sich vielleicht ein bisschen, aber ich merke, dass ich ein sehr strukturierter Mensch bin, der aber auch sehr intuitiv auf Situationen reagiert. Und das sind, glaube ich, die beiden Hashtags, die mich so ein bisschen charakterisieren.
Kann ich bestätigen. Also vor allem das Hashtag Intuition. Es gab schon den einen oder anderen Moment, wo du mich in der Zusammenarbeit auf jeden Fall auch überrascht hast.
Und ich hoffe nur positiv.
Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Wie dann eine dagewesene Struktur dann dabei. Ich würde fast sagen, dass vielleicht doch noch, dass die Intuition dir in dem Moment dann doch manchmal wichtiger ist als die Struktur, oder? Weil ich es schon erlebt habe, dass du die Struktur oder den Plan ja dann über Bord geworfen hast, weil dein Gefühl in dem Moment dann dir was anderes gesagt hat.
Das ist richtig und trotzdem bleibe ich in einer gewissen Struktur drin. Mhm. Ja. Kann sein, dass gewisse Pläne umgeschmissen werden, weil sie einfach nicht mehr passen. Aber trotzdem ist die Struktur, zumindest aus meiner Sicht, für viele Außenstehende vielleicht nicht, aber aus meiner Sicht ist die Struktur trotzdem noch da. Ich bin auch ein sehr, sehr großer Kopfmensch, versuche aber jetzt auch schon in den letzten Jahren davon ein bisschen wegzukommen.
Und ich finde, da merkt man ja auch wieder, dass das so wichtig ist, auch über unsere Persönlichkeit zu sprechen, weil wir haben ja nicht nur Qualitäten, die wir anerlernt haben, fachliches Wissen oder fußballerisches Wissen, sondern am Ende tätigen wir unseren Job ja auch sehr stark mit unseren Eigenschaften, ne? Also mit den Persönlichkeitsmerkmalen, die wir eben auch mitbringen. Und ich finde, dann ist sowas wie eine Intuition, die du vielleicht als Person einfach in dir hast, ist ja auch eine wichtige Fähigkeit für einen Trainer, auch diese Intuition zu haben und intuitiv auch auf Situationen reagieren zu können, weil man kann eben auch nicht immer alles planen, vor allem nicht im Fußball. Und ich glaube, deswegen ist es auch immer wichtig, über diese Eigenschaften zu sprechen. Und da kommen wir vielleicht auch so schon ein bisschen zu den Inhalten, die wir auch ja mit unseren Jungs, mit unserer Mannschaft gemacht haben, weil auch wir haben Hashtags verteilt. Magst du darüber vielleicht erzählen?
Ja, klar. Wir wollten den Spielern, den jungen Spielern ja nicht nur vorgeben, wie sie Fußball spielen sollen, sondern wir wollten das von Anfang an, also mit der ersten Begegnung des Jahrgangs wollten wir die Spieler so weit wie möglich mit einbeziehen. Und wir wollten sie mit einbeziehen in Entscheidungen, wir wollten sie einbeziehen in die Gegnervorbereitung, in das eigene Spiel mit einbeziehen. Und uns ist irgendwann mal der Gedanke gekommen, jeden einzelnen Spieler so ein bisschen zu charakterisieren, Stärken aufzuzeigen, weil schon öfters mal auch in Gesprächen mit dir die Frage oder die Aussage kam, dass viele Spieler gar nicht so richtig wissen, wie wir sie einschätzen. Man muss vielleicht wissen, wir führen sehr viele Einzelgespräche mit den Spielern nach jedem Lehrgang. Wir geben ihnen Feedback, ein positives Feedback, aber eben auch ein Feedback, wo sie schon Punkte gesagt bekommen, die sie im Verein vielleicht nicht gesagt bekommen, wo sie sich einfach im Vergleich zu anderen Spielern noch entwickeln müssen. Und dann ist uns im Trainerteam zusammen mit dir eben der Gedanke gekommen, diese Spieler mit Hashtags zu versehen, 3 bis 4 Charaktereigenschaften aufzuschreiben, um ihnen auch wirklich an die Hand zu geben, wie gut sie eigentlich sind. Und das ist so ein Punkt, der in dem Jahrgang unheimlich auffiel. Die Spieler sind mit jedem Lehrgang immer stärker geworden. Und man darf nicht vergessen, wir hatten die Corona-Phase in der U15. Das heißt, da haben wir sehr wenig mit ihnen zu tun gehabt, sehr wenig persönlich mit ihnen zu tun gehabt. Online haben wir versucht, sie zu holen, aber das ist was anderes, wie auf dem Platz mit ihnen zu stehen. Und wir waren die ganzen 2,5 Jahre mit ihnen nicht in der Lage, mal 2 bis 3 Spiele hintereinander zu gewinnen. Das heißt, wir waren immer in der Entwicklung, aber die Entwicklung war von den Ergebnissen her eigentlich nicht wirklich zu sehen. Und trotzdem waren wir mit der Entwicklung der Spieler, des Teams zufrieden. Und die richtige Entwicklung, das muss man sich wirklich vor Augen halten, die fand dann während der Europameisterschaft statt, wo wir 6 Spiele hintereinander gewonnen haben. Und wir haben einfach die Zeit gebraucht. Und dazu gehört eben auch diese Hashtags, die ein Baustein des Erfolgs waren. Die vielen Gespräche waren ein Baustein des Erfolgs. Aber diese Hashtags waren einfach die Sprache der Spieler und die haben sie auch sehr gerne angenommen.
Ja, ich glaube, wir haben uns da einfach auch auf die Sprache der Spieler eingelassen, was ein ganz entscheidender Schritt ist. Ich finde auch in der Arbeit von Trainern, weil oftmals ja bleibt man auch ein Stück weit in seiner eigenen Welt und verteufelt dann so diese ganze Digitalisierung oder diese Generation und sagt so, ja, was soll man denn, das ist irgendwie alles schlecht geworden heutzutage und früher war alles besser. Das sind ja irgendwie schon so Sätze, auf die man auch immer wieder stößt. Und Fakt ist einfach, wir haben es mit einer anderen Generation zu tun und in dem Moment, wo wir unsere Inhalte, die wir auch als richtig und wichtig finden, aber verpacken in deren Sprache, begeben wir uns einfach auf Augenhöhe. Und das ist auch der Moment, wo Lernen stattfindet und wo Prozess stattfindet. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Und auch das, was du angesprochen hast, wir haben damals am Anfang des U17-Jahres im 4-Nationen-Turnier einen Workshop gemacht mit den Jungs zum Thema Teamidentität. Und ein wichtiger Baustein in Bezug auf die Teamidentität war auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, was auch viele in dem Alter noch nicht machen. Und eine der Fragen lautete, um sich mit seiner eigenen Identität zu beschäftigen, unter anderem, was glaube ich, wie sieht mich der Nationaltrainer? Oder was glaube ich, wie sieht mich eigentlich das Trainerteam? Und das war ganz spannend, diesen Prozess zu beobachten, weil sich die Spieler wirklich extrem schwer damit getan haben. So, sich in diese andere Perspektive mal zu begeben und auch mal in die Perspektive des Trainers zu begeben und sagen, okay, wie könnte der mich denn sehen? Und da sind ganz, ganz spannende Dinge entstanden und daraus entstand dann auch unter anderem die Idee zu sagen, okay, wir geben denen nämlich wirklich mal Hashtags und spiegeln ihnen wirklich mal, wie wir sie sehen. Und am Ende ist daraus ja dann auch eine Aufstellung entstanden, also vor den Spielen, kann ich ja vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, hast du ja den Jungs nicht nur die Aufstellung gezeigt mit ihrem Namen und ihren Aufgaben, die sie haben, sondern du hast dann eben auch die Hashtags eingeblendet und da hatten wir wirklich, muss man einfach sagen, eine Aufstellung, die sich, glaube ich, jeder Trainer wünschen würde.
Genau. Also wenn man allein diese Aufstellung sieht mit den Hashtags, ich glaube, jeder Bundesliga-Trainer hätte blind diese Mannschaft ausgewählt. Und das ihnen einfach vor Augen zu führen, bildlich darzustellen, macht sie auch stärker. Und das, was wir mit den Hashtags dann im Endeffekt zu einem Ende gebracht haben, hat angefangen in der U16 in Frankreich. Wir haben das Finale gegen Frankreich gehabt, aber unser Anfang war eigentlich in der U16 ein Jahr davor, als wir in Clairefontaine 2 Länderspiele gegen die Franzosen hatten und wir ein unheimlich schlechtes Training hingelegt hatten und wir die Jungs nach dem Training zusammengerufen haben, einen Stuhlkreis, den ganz bekannten Stuhlkreis hingestellt haben und wir den Jungs dann einfach 2 Fragen nur gestellt haben. Und die eine Frage war, wie wollt ihr wahrgenommen werden? Und das war so eine Frage, um ihnen einfach bewusst zu machen, dass sie als deutsche Nationalmannschaft im Ausland einfach anders gesehen werden als in Deutschland selbst. Und da eben die Frage, wie wollt ihr wahrgenommen werden? Und wie wollt ihr als deutsche Nationalspieler wahrgenommen werden? Und das waren 2 Fragen. Das war, glaube ich, unser Anfang, der dann eben mit der Europameisterschaft gegipfelt hat. Aber das war für mich so ein Key-Fact, so ein Key-Moment in unserer Entwicklung.
Ja, und es ist schon spannend, dass sich der Kreis dann bei den Franzosen auch wieder geschlossen hat.
Genau.
Also das kann man eigentlich nicht besser schreiben, so eine Geschichte. Dass das eigentlich, gefühlt war das ja unser Tiefpunkt, dieser Lehrgang erstmal. vermeintlich. Also da lief irgendwie ganz viel.
Dieses Training war definitiv ein Punkt, wo.
Oder bis zu dem Training, da lief irgendwie so viel schief und das war echt ein wichtiger Moment. Und da haben wir eben auch das allererste Mal über das Thema Teamidentität gesprochen mit den Jungs, vielleicht jetzt auch aus sportpsychologischer Sicht. Und das ist wirklich ein Thema, was gerade für eine Nationalmannschaft so wichtig ist, wenn wir über Identifikation sprechen. Womit identifizieren sich denn die Jungs? Und die Frage dahinter lautet ja auch, wie entsteht eigentlich eine Identifikation? Und das Ding ist zum Beispiel in einem Verein, entsteht diese Identifikation irgendwann auch automatisch, weil du fährst da jeden Tag hin, du siehst jeden Tag die gleichen Menschen, du gehst jeden Tag ins gleiche Gebäude, du hast jeden Tag deine gleiche Routine. Also da passiert es einfach rein vom Gehirn her, vom Mechanismus automatisch, dass du dich irgendwann mit diesem Ort identifizierst. Aber bei der Nationalmannschaft, wir haben kein Zuhause, wenn du so willst. Wir treffen uns jedes Mal woanders. Der Kader ist jedes Mal ein Stück weit anders, weil du immer mal wieder neue Spieler einlädst. Es ist nie das Gleiche. Ein Lehrgang ist nie wieder wie der andere sozusagen. Das heißt, alleine die Gegebenheiten sind schon mal gar nicht da, um sich da zu identifizieren mit irgendetwas. Ne? Und deswegen haben wir auch früh darüber angefangen zu reden, dass wir eine Teamidentität brauchen und dass sie von innen herauskommen muss, weil wir einen gemeinsamen Nährboden schaffen müssen für jeden, der da hinkommt, sagen, ich gehöre hier dazu und das ist meine Identität und ich weiß, dass ich dazu gehöre.
Und ganz wichtig ist, dass die eben nicht von den Trainern, von den Psychologen vorgegeben wird, sondern von den Spielern selbst erarbeitet wird. Und wenn dann alle dahinter stehen, dann ist es natürlich perfekt. Und das war bei uns so. Das heißt, nicht nur die Spieler, die dann ihre Identität versucht haben darzustellen, sondern auch wir als Trainerteam, auch das komplette Funktionsteam, waren komplett dahinter gestanden. Und ja, wie gesagt, das war der Anfang einer sehr erfolgreichen Zeit.
Und ich glaube, wie du auch gesagt hast, dass jeder dahinter stand. Also wir haben uns eben nicht nur auf sportpsychologischer Ebene damit beschäftigt, was ist unsere Teamidentität und was könnte das sein? Und das haben wir nicht in einem verschlossenen Raum gemacht, sondern wir haben von Anfang an so unsere Bereiche zusammengeführt. Wir haben Sportpsychologie und die fußballerischen Inhalte zusammengeführt. Wir haben uns im Trainerteam gemeinsam zusammengesetzt und gesagt, okay, wie können wir denn jetzt über diese Identität, die sich die Jungs überlegt haben, vor allem auch auf den Platz bringen, spielerisch, inhaltlich. Also wir haben wirklich uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir Fußball spielen und wie können wir unsere Identität durch unser Fußballspiel deutlich machen. Also wie können wir diese den Ganzen auch wirklich ja dann Inhalt geben, auch auf dem Platz. Ne? Und das hat mir persönlich einfach so viel Spaß gemacht, dass wir so diese ganzen Inhalte einfach zusammengebracht haben und das dann am Ende unser Fußballspiel relativ vereinfacht haben, wenn man so
will. Um es bildlich nochmal zu sagen, wir wollen in der Ausbildung, in der Spielerausbildung den Spieler im Mittelpunkt haben. Und genauso sind wir jetzt auch rangegangen. Wir hatten die Identität, die von den Spielern kam, im Mittelpunkt und haben darum unseren Fußball aufgebaut und unsere Inhalte in den Lehrgängen aufgebaut. Und das haben wir ganz, ganz einfach gehalten, weil ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. In Deutschland herrscht im Moment so eine negative Stimmung, wenn man über Ausbildung im Fußballbereich redet, dass wir keine Top-Talente mehr haben, etc. pp. Ich glaube nicht, dass wir in dem jungen Alter, also im Bereich U15 bis U17, ein Problem haben mit Talenten. Wir müssen sie einfach nur weiterbilden, wir müssen sie fördern und vor allen Dingen müssen wir ihnen das Vertrauen geben. Und das hat man in dem Jahrgang gesehen. Wenn man sich im U15-Bereich mit Scouts, mit Trainern in diesem Bereich unterhalten hat, dann hieß es die ganze Zeit, ja, der Jahrgang 2006, da ist jetzt, glaube ich, keiner dabei, der es schaffen wird. Und da ist im Jahrgang 2005 gibt's gute, im Jahrgang 2007 gibt's gute, aber im Jahrgang 2006 maximal 2 bis 3. Und das war die Grundstimmung in Deutschland. Und wir haben einfach gemerkt, dass es nicht so ist, dass wenn man den Spielern Vertrauen gibt, wenn man die Spieler fördert, wenn man mit den Spielern arbeitet, sowohl im Verein als auch eben auf internationaler Ebene, dann kann da was entstehen. Und das sollte uns in Deutschland einfach ja, dieses Vertrauen, was wir den Spielern geben müssen, diese Spielzeiten, die wir den Spielern geben müssen, dafür ist dieser Jahrgang 2006 eigentlich ein Paradebeispiel. Weil wenn man am Anfang angefangen hat, und ich habe es ja am eigenen Leib erlebt, wenn man so einen Jahrgang übernimmt, natürlich hört man sich um und schaut erstmal, was sagen die Trainer, die schon länger mit den Spielern zusammenarbeiten. Und wenn dann so eine negative Stimmung da ist, Das ist nicht angenehm. Aber es war auch wieder ein Key-Moment für mich, einfach zu sagen, okay, komm, wir geben dieses Vertrauen, wir schaffen das und es ist alles möglich. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir sehen, wenn alle in eine Richtung gehen, und das ist, glaube ich, der Unterschied zu den anderen Jahrgängen, wenn alle wirklich in eine Richtung gehen, alle, damit meine ich nicht nur Spieler, sondern eben auch Trainer und Funktionsteam, dann sind die Deutschen so stark, dass sie auch so eine Europameisterschaft gewinnen können.
Würdest du sagen, diese eine Richtung war der Grund, warum wir Europameister geworden sind?
Vertrauen und Zutrauen. Das war ein großer Punkt in meiner Anfangsansprache, als wir in Ungarn angekommen sind. Ich glaube, dieses Vertrauen den Spielern zu geben, nicht zu sagen, wir können Europameister werden, sondern wir werden Europameister. Und das auch nicht nur so zu sagen, sondern wirklich hinter dieser Aussage zu stehen. Plus dieses Zutrauen, sowohl von außen, also dass ich es den Spielern zutraue, als auch, dass die Spieler es sich selbst zutrauen. Diese zwei Punkte waren für mich die großen Punkte, die dazu beigetragen haben, dass wir alle in eine Richtung gehen. Und wir hatten glücklicherweise bei einer Trainertagung einen Extremsportler, der uns mal ein bisschen erzählt hat, was er so alles leistet und zu was ein Mensch imstande ist. Und er hat diesen Ausdruck geprägt, das Limit ist nur er. Und auch das habe ich versucht, den Spielern zu sagen, dass das Limit nur sie selbst sind. Und sie werden nicht von einer anderen Mannschaft geschlagen werden, außer sie schlagen sich selbst. Und das hat wohl dann Früchte getragen und die Jungs haben dann wirklich daran geglaubt und ich glaube, das war diese Richtung, die wir dann alle zusammen gegangen sind.
Ja, das glaube ich definitiv auch und ich glaube, wenn man sich unsere Spielverläufe anschaut, auch bis zum Finale, waren das ja jetzt auch nicht unbedingt Spiele, die von Anfang an so ja 3-0, 4-0, 5-0 gewonnen jedes Mal, sondern das waren auch Spiele, wo wir erstmal in Rückstand geraten sind, wo wir in Unterzahl waren, wo wir wirklich Widerstände auch im Spiel erlebt haben und dieser Glaube, der war einfach die ganze Zeit da, egal wann ich in der Kabine war, ob vorm Spiel, in der Halbzeit oder nach dem Spiel, dieser Glaube hat uns irgendwie durch dieses ganze Turnier getragen und das fand ich einfach unglaublich, das auch so zu spüren, dass so ein tiefer Glaube einen so weit auch tragen kann.
Ja, das Limit ist man nur selbst und nochmal, wenn dieser Glaube nicht da gewesen wäre, wären wir spätestens im Viertelfinale gegen die Schweiz, wo wir nach einer Viertelstunde eine rote Karte bekommen, einen Elfmeter gegen uns, das heißt auch 1-0 im Rückstand liegen, wären wir daran zerbrochen. Und das war für mich eigentlich auch, dieses Viertelfinale war für mich das Spiel des Turniers, weil wir so dominant aufgetreten sind. Dominanz ist eine Identität, die sich die Spieler selbst auferlegt hatten. Mit einem Spieler weniger in einem Viertelfinale einer EM so aufzutreten, das Spiel noch umzubiegen und im Elfmeterschießen auch wieder in Rückstand zu geraten und da auch wieder zurückzukommen und das Spiel umzudrehen. Das war für mich das Spiel des Turniers. Und ich glaube, dass das auch ein Spiel war oder ein Punkt war, wo dieser nächste Schritt im Glauben gemacht wurde, dass wir es jetzt wirklich bis zum Ende schaffen können.
Ja, und dennoch ist dieser Glaube ja nicht erst entstanden bei der EM. Also ich denke, so ein Glaube ist ja auch etwas, was sich über eine Zeit entwickelt. Und was ich auch so schön fand, und wir hatten es erst kürzlich, da hatten wir uns mit allen U-Psychologen getroffen und U-Psychologinnen in Frankfurt. Und häufig erleben wir das, dass wenn ein Plan nicht sofort funktioniert im Fußball, und da sind schlechte Ergebnisse, selbst wenn man vielleicht eine Entwicklung sieht, aber die Ergebnisse passen nicht, dass dann ein Plan irgendwie einfach über Bord geworfen wird. Dass ganz häufig dann gesagt wird, ach, es funktioniert irgendwie nicht, wir müssen was anderes machen. Und was ich so schön fand, ist, dass wir wirklich, egal wie die Ergebnisse waren, wir haben diesen Prozess gesehen, wir haben geglaubt an die Jungs, wir haben geglaubt an unseren Plan und an unsere Identität. Und dieser Glaube, ich finde, der war schon sehr lange vorher da. Weil dieser Glaube hat uns auch durch diese schlechten Spiele durchgetragen und durch diese ganzen Lehrgänge. Und ich finde, das gehört dann einfach auch dazu, dann nicht sofort irgendwie ja den Kopf in den Sand zu stecken, sondern eben diesen Glaube auch zu haben und auch den Jungs sagen, okay, wir glauben an euch. Und auch wenn da ein schlechtes Ergebnis war, haben wir gute Ansätze gesehen. Wir haben Entwicklung gesehen. Und Deswegen glaube ich, dass dieser Glaube von uns auch schon sehr viel früher angefangen hat.
Das ist ja auch diese Überzeugung, die wir den Spielern mitgeben müssen. Vor allen Dingen jetzt natürlich die sportlichen Trainer, die von der Spielphilosophie her schon davon überzeugt sein müssen, was sie den Jungs versuchen zu vermitteln. Alles andere wäre ja ein richtig schlechter Trainer. Und diese Überzeugung war ja immer da. Und es war nicht immer alles einfach. Wir hatten neue Trainer im Trainerteam. Wir haben auch eine gewisse Zeit gebraucht, um uns zurechtzufinden, um uns gegenseitig zu vertrauen, um in die gleiche Richtung zu gehen. Aber im Endeffekt waren wir dann alle davon überzeugt, dass das, was wir vorhaben, auch umsetzbar ist. Und das müssen die Spieler merken. Die Spieler dürfen ja nicht merken, nur weil sie jetzt 2-1 gegen Holland im Algarve Cup verlieren, dass wir auf einmal alles anders machen, als was vorher die ganze Zeit gemacht haben. Und das ist diese Persönlichkeit, die ein Trainer ausdrücken muss, ausleben muss, um sich auch vor die Mannschaft zu stellen. Weil die Jungs sind 16, 17 Jahre alt. Die können mit so einem Druck natürlich gut umgehen, wenn alles gut funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert, dann suchen sie sich natürlich Hilfen und sie brauchen jemanden, der sich vor sie stellt. Dafür sind wir da. Dafür sind wir ausgebildet. Dafür sind wir in vorderster Front. Und ich glaube, auch das haben die Spieler gemerkt, dass sie sich auf uns verlassen können und dass dieses Vertrauen eben nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern eben in beide Richtungen laufen sollte.
Es ist jetzt auch so, dass du auch schon in den Jahrgängen vorher relativ erfolgreich warst mit deinen Mannschaften. Also du hast wie oft ein Halbfinale erreicht und wie oft ein Finale? Hilf mir vielleicht nochmal weiter bei einer Weltmeisterschaft und bei einer Europameisterschaft.
Ja, grundsätzlich habe ich alle Endturniere erreicht, die ich erreichen kann oder die wir erreichen konnten. Das heißt, das war jetzt meine vierte EM. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die dritte Weltmeisterschaft zu spielen in Indonesien. Und das ist ja das erste Mal das Hauptziel eines U-Trainers beim DFB, den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich auf höchster Ebene mit dem Besten zu messen. Das heißt, alle Europameisterschaften zu erreichen, für die man sich qualifizieren kann und wenn möglich dann eben auch eine Weltmeisterschaft zu erreichen, die erreicht man, wenn man ins Halbfinale einer Europameisterschaft kommt. Ich bin jetzt dann im November zum dritten Mal bei einer Weltmeisterschaft. Das heißt, ich war dreimal mindestens in einer im Halbfinale bei einer Europameisterschaft. Ich habe einmal im Finale gegen Frankreich verloren, einmal im Finale jetzt gegen Frankreich gewonnen. Und allerdings, mein erster Jahrgang, der 97er Jahrgang mit Benny Hendricks zum Beispiel, da bin ich auch in der Vorrunde auf Malta bei der Europameisterschaft ausgeschieden. Auch da, ja, kann man sagen, vielleicht die falschen Entscheidungen getroffen, weil ich eben das erste Mal dabei war. Also diese Erfahrung, die ich mittlerweile habe, hilft mir schon in der einen oder anderen Situation.
Und was war diesmal anders als sonst? Also warum glaubst du, hat es diesmal bis zum Titel gereicht?
Weil wir es geschafft haben, Spielerpersönlichkeiten zu entwickeln, im Trainerteam gewisse Egoismen hinten anzustellen und wirklich mit den Spielern, nicht nur mit denen, die zur Stammformation gehört haben, sondern eben mit dem kompletten 20er Kader, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Also viele Punkte, die mit vielen Persönlichkeiten zu tun haben, die einander vertraut haben. Nochmal, dieses Vertrauen, dieses Zutrauen und die Persönlichkeiten, die daran mitgewirkt haben, waren für mich der Schlüssel zum Erfolg.
Das ist ganz schön, weil das auch den Kreis ein bisschen schließt zu einer Folge, die wir hier schon im Podcast aufgenommen haben mit Harold Kreis. Harold Kreis spricht ja sehr viel über erfolgreiche Teamführung. Das ist der Nationaltrainer vom Deutschen Eishockeybund. Und zwei dieser Bausteine, die er eben auch immer nennt, sind einmal Glaube und einmal Vertrauen. Und deswegen passt das auch ganz gut für diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben. Schließt es den Kreis eigentlich sehr schön an, dass wir eben auch diese erfolgreiche Teamführung hatten, weil diese Bausteine definitiv eben auch vorhanden waren. Was glaubst du denn, wir sind ja immer noch auch ein Sportpsychologie-Podcast, welche Rolle spielt denn generell für dich die Sportpsychologie im Fußball oder hat vielleicht auch hier bei uns die Rolle gespielt?
Also ich hatte die ersten Berührungspunkte mit der Sportpsychologie nicht als Spieler, sondern als Trainer. 2000 2008, 2009, als ich mit Rot-Weiß Aalen aufgestiegen bin, mit dem Kollegen Malowitz, der diesen Teamprozess begleitet hatte. Und das waren die ersten Berührungspunkte, die ich damals hatte. Und die waren durchweg positiv. Und seitdem bin ich eigentlich immer wieder in Kontakt mit Sportpsychologie gekommen, egal ob das in Kiel war oder eben beim DFB. Ich glaube, dass wir unheimlich viel davon profitieren können im Sport, egal in welchem Sportbereich. Ich glaube, dass wir von der aktuellen Trainingsarbeit irgendwann mal an ein Limit kommen. Aber ich glaube, dass wir im Kopf noch unheimlich viel erreichen können und dass wir im Kopf auch diese Erfolgsfaktoren vielleicht anschalten können, die dem einen oder anderen vielleicht noch fehlen. Unabhängig davon ist die Sportpsychologie für mich eine unheimliche Hilfe, die eine oder andere Verhaltensweise eines Spielers neu zu verstehen und vielleicht auch mal aus meinem Blickwinkel herauszureden.
Das finde ich total schön, dass du das sagst. Wie findest du denn die Entwicklung? Also wo würdest du sagen, wenn wir jetzt mal in Prozent sprechen, steht die Sportpsychologie aktuell im Fußball und wo gibt es noch Potenziale?
Ich glaube, Potenziale gibt's noch eine Menge. Ich glaube, eine Gefahr, die im Moment einfach wieder aufkommt oder die ganze Zeit da ist, ist, dass der Kostenfaktor bei vielen Vereinen, bei vielen Verbänden natürlich da ist und dass da natürlich von Entscheidungsträgern, die Wichtigkeit nicht verstanden haben, Entscheidungen getroffen werden, die halt genau wieder in die andere Richtung gehen. Und da müssen wir einfach dagegen arbeiten, dagegen wirken. Und ja, auch wenn ich dich jetzt schon lange kenne und das ist jetzt auch nicht nur so ein Dahingerede. Ich glaube, ohne dich, ohne die Inputs, die wir von dir und von deiner fachlichen Expertise bekommen hätten, wären wir nicht Europameister geworden. Und ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein in unserer Entwicklung war. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir weiter auf diesem Weg zusammenarbeiten können und auch die anderen Teams mit anderen Psychologen eben weiterarbeiten können.
Ich glaube, an der Stelle ist es aber auch ganz wichtig, dass ich als Sportpsychologin auch nur wirken kann und arbeiten kann, wenn die Akzeptanz des Trainers auch da ist. Und da hast du mir ganz viel Vertrauen geschenkt. Da sind wir wieder beim Vertrauen. Und nur dann ist es auch möglich, die Potenziale der Psychologie auszuschöpfen. Von daher auch ein Appell an alle Trainer und Trainerinnen da draußen. Es gibt mittlerweile so viele tolle Kollegen und Kolleginnen auf dem Markt und wir brauchen einfach auch dieses Vertrauen und diesen Wirkungsraum. Sonst können wir relativ wenig auch machen. Und deswegen ja, geht es auch nur in Zusammenarbeit und nicht, wenn Sportpsychologie im stillen Kämmerlein irgendwo hinter verschlossener Tür stattfindet, sondern ich finde wirklich, die Bereiche müssen ineinander greifen, so wie wir das eben auch gemacht haben.
Man muss sich öffnen, genau. Man muss offen sein für viele Sachen. Es bringt ja auch nichts, wenn ich 5 Co-Trainer habe und ich aber mein eigenes Ding auf dem Platz durchführen möchte. Dann brauche ich keine Co-Trainer. Und genauso ist es mit der Psychologin oder mit dem Psychologen. Wenn ich nicht davon überzeugt bin, dann wird es natürlich schwierig. Und aber auch da komme ich, glaube, sind wir im Moment in so einem Prozess in der Sportwelt, wo sich viele öffnen, wo viele dann Zusammenarbeit oder vielen eine Zusammenarbeit wichtiger ist, als ihr eigenes Ego auf dem Platz zu haben.
Du hast ja gerade eben auch schon unsere Qualifikation für die Weltmeisterschaft angesprochen. Die steht ja jetzt auch vor der Tür. Im November geht's los. Was ist denn jetzt unser Ziel für die Weltmeisterschaft?
Also wir werden jetzt im September die Auslosung haben. Da werden wir dann erstmal wissen, wo wir sind. Die WM wird in Indonesien stattfinden, aber es ist natürlich wichtig zu wissen, wo der Weg hingehen könnte. Wer unsere Gegner in der Gruppenphase sind, wie dann der weitere Weg sein wird, das wird definitiv nochmal viel größer werden als die EM. Es wird ein Riesenerlebnis für uns alle werden und wir sollten die Atmosphäre, die ganzen Geschehnisse einfach nur aufsaugen. Aus sportlicher Sicht glaube ich das Gleiche wie bei der Europameisterschaft, dass wir, wenn wir alle Spieler bekommen, wenn wir alle Spieler fit haben, dass wir sehr große Chancen haben, unseren Spielstil auch weltweit zu zeigen, auch gegen afrikanische Teams zu bestehen. Und dann kann ich mich nur wiederholen, das Limit sind nur wir. Und wir sind in der Lage, jeden Gegner zu schlagen. Und ich freue mich jetzt schon auf die Zeit mit den Spielern, mit dem ganzen Team.
Kann ich nur unterschreiben. Du hast ja vorhin auch unseren Jahrgang angesprochen, den 2006er Jahrgang und die Prognosen, die da genannt wurden, wie viele Spieler es jetzt aus unserem Jahrgang schaffen würden. Inwiefern hat die EM da auch seinen Teil dazu beigetragen, dass jetzt viele von unseren Jungs auch den Schritt schon machen konnten oder einige?
Ich glaube, das kann auch einer erkennen, der nicht viel mit Fußball zu tun hat. Wir haben jetzt schon zwei Spieler, die in der zweiten Bundesliga Fußball spielen, mit Bence Dardai bei der Hertha BSC Berlin und mit Asan Ouedraogo, der zwei Spiele für Schalke von Anfang an bestritten hat. Nicht nur bestritten haben, sondern Asan hat schon das erste Tor gemacht. Wir haben jetzt mit Noah Darwish von Freiburg, ein Spieler, der mit Barcelona in Verhandlungen steht, der wohl wechseln wird. Und von daher glaube ich schon, dass die Spieler auch begriffen haben, welche Chance so ein internationaler Auftritt, so ein internationales Turnier für die Spieler bedeutet. Nicht nur als Team, sondern eben auch individuell für jeden Einzelnen. Ich glaube, jeder, der als Europameister in den Verein zurückkehrt, wird ganz anders angesehen und hat ein ganz anderes Standing im Verein, als wenn sie dieses Ziel, diese Europameisterschaft eben nicht erreicht hätten. Nochmal, ich glaube, damit es auch jeder nochmal versteht, unsere Aufgabe beim DFB ist es, eben diesen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich auf so einer Ebene zu entwickeln. Und jeder Spieler, der daran teilgenommen hat, vielleicht auch nur mit ein paar Minuten auf dem Fußballplatz, hat sich entwickelt. Und das wird für den persönlichen Werdegang eines jeden Spielers unheimlich wertvoll werden.
Wir hatten uns ja im Vorfeld auch schon mal kurz unterhalten über Noah. Und da hast du gesagt, du freust dich logischerweise für ihn, aber findest es eigentlich schade, dass so ein Top-Talent jetzt Deutschland verlässt.
Ja, natürlich. Ich meine, da müssen wir uns in Deutschland in der Fußballwelt auch wieder hinterfragen, wie es denn sein kann, dass eines der drei Top-Talente des Jahrgangs ins Ausland geht. Und wir verlieren damit einen sehr talentierten Spieler, dem ich definitiv zutraue, in der ersten oder zweiten Bundesliga Fuß zu fassen. Und wie jetzt die genauen Hintergründe sind, was da jetzt schiefgegangen ist, aus Freiburger Sicht oder eben aus Sicht von Noah, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich es sehr, sehr schade finde, dass er geht, dass er Deutschland verlässt, weil wir einfach einen sehr, sehr guten Fußballer verlieren.
Das passt vielleicht ganz gut an der Stelle, ja, unsere Ritualfrage, die Planetenfrage zu stellen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über den Nachwuchsfußball gesprochen oder auch unseren Jahrgang oder die Situation jetzt in Deutschland, hast du gerade mal angesprochen. Wie würdest du denn den Nachwuchsfußball in Deutschland als Planet beschreiben? Wie ist die Flora und die Fauna? Was leben da für Menschen?
Also ich sehe den Planeten aus dem Weltraum. Und ich glaube schon, dass wir in Fußball Deutschland eine gut funktionierende Flora und Fauna haben, dass wir ein sehr gutes Klima haben. Aber wenn ich jetzt von weit oben auf die Erde schaue oder auf diesen Planeten schaue, dann ist schon an der einen oder anderen Stelle ein sehr großer grauer Nebel drumherum oder sehr viele Wolken. Und wir müssen schauen, dass diese Wolken uns nicht die Sicht auf die schöne Erde, auf dieses schöne Fußball-Deutschland versauen. Weil ich glaube schon, dass wir viele Probleme im Moment haben, die aber hausgemacht sind. Und die wir mit einer anderen Sichtweise auf das ein oder andere Problem ganz einfach lösen könnten. Und wir müssen aufpassen, wie gesagt, dass wir nicht diesen Blick verlieren durch diese ganzen Wolken, sondern dass wir wieder den klaren Blick finden, um die Talente so auszubilden, um den Talenten so das Vertrauen zu geben, dass wir irgendwann dann auch wieder in der A-Nationalmannschaft, in der U21, die Erfolge feiern, die wir jetzt nach 14 Jahren auch in der U17 wieder feiern konnten.
Das heißt, diese Wolken sind diese selbstgemachten Probleme?
Genau, ja.
Und was sind das zum Beispiel für Probleme?
Also wir haben ein ganz großes Problem in den Spielzeiten. im Übergangsbereich, also sobald die Spieler aus der U17 rauskommen in die U19, vielleicht die ersten Schritte zu den Profis machen könnten. Sie bekommen keine Spielzeiten mehr. Und Spieler können sich nur entwickeln, wenn sie genug Spielzeiten auf dem Platz haben. Wenn sie sich mit den Besten messen können, wenn sie auch das Vertrauen haben oder wissen, dass sie auch nach 2, 3 schlechten Spielen immer noch genauso gesehen werden, wie es vielleicht vor diesen 2, 3 schlechten Spielen waren. Die Spieler dürfen sich nicht zu sehr unter Druck setzen, sondern sie müssen das Vertrauen des Trainers, des Vereins spüren. Und da haben die Spieler einfach im Moment zu wenig Zeit. Und dann werden sie auch zu schnell fallen gelassen. Und ich glaube, ich habe es aus eigener Erfahrung gehabt. Ich bin auch mit 17 Bundesliga-Profi geworden. Ich hatte eine sehr, sehr gute erste Saison und habe dann in der zweiten Saison aus körperlichen Gründen einfach nachgelassen. Und trotzdem hatte ich einen Trainer, wo ich nie das Gefühl hatte, dass er nicht mehr an mich glaubt. Und in der zweiten Hälfte der zweiten Saison bin ich dann auch wieder zurückgekommen und konnte dann meine Karriere so weiterführen, wie sie dann eben verlaufen ist. Und ich glaube, dass diese Denkweise bei vielen Trainern, bei vielen Vereinen einfach aufgrund des Drucks im Moment nicht mehr da ist. Und da müssen wir schnell wieder hinkommen, dass die Spieler im Übergangsbereich ihre Zeiten bekommen, um sich eben da auch durchzusetzen.
Okay, sehr spannend, deine Ansichten. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Rundumschlag gemacht über die EM, über die, ja, das, was jetzt folgt, kurz auf die WM eingegangen, bisschen deinen Werdegang gehört. Zum Abschluss würde mich jetzt nochmal interessieren, was sind so die 3 Tipps, die du zum Beispiel jetzt auch dir selber wieder für die WM geben würdest oder für alle Turniere, die jetzt folgen?
Ich glaube, wir haben noch gar nicht über Schwiegersöhne und Gangster gesprochen.
Okay, können wir gerne machen.
Über die Struktur im Team. Also wir haben ganz viele Schwiegersöhne im Team gehabt, wir haben aber auch ganz viele Gangster im Team gehabt und die sind natürlich am Anfang aufeinander geprallt. Und wir haben uns da sehr oft Gedanken drüber gemacht, wie wir dieses Konfliktfeld irgendwie aufbröseln können. Und wenn du jetzt über die 3 Ziele oder die 3 Punkte sprichst, die für mich jetzt auch bei der WM wichtig werden, lasst uns die Charaktere nicht verändern wollen. Lasst sie so, wie sie sind, nur bringt sie dazu, in die gleiche Richtung zu gehen. Und ich glaube, das ist auch so ein Geheimnis gewesen. Wir hatten so viele unterschiedliche Charaktere auf dem Platz, die halt dann zu diesem Zeitpunkt die richtigen waren. Und das wären sie nicht gewesen, wenn wir sie verändert hätten oder wenn wir sie hätten verändern wollen. Und das ist so ein Punkt, der jetzt bei der Kaderzusammenstellung für die WM unheimlich wichtig sein wird. Unterschiedliche Charaktere. Vielleicht auch unterschiedliche Spieler. Die Entwicklung jetzt von der EM bis zur WM wird natürlich berücksichtigt. Das heißt, die jetzt bei der EM dabei waren, sind nicht automatisch bei der WM dabei. Aber die Charaktere werden unheimlich wichtig werden. Und die Teamzusammenstellung wird unheimlich wichtig werden. Und das ist so ein Punkt, da werden wir jetzt dann, sobald die neue Saison beginnt, und die beginnt jetzt in den nächsten Tagen, ein Hauptaugenmerk drauf legen, dass wir ein Team zusammenstellen, das vielleicht sehr unterschiedlich ist von den Personen, die da drin sind, aber die dann aber eben in die gleiche Richtung gehen. Das ist der erste Punkt.
Der zweite und der dritte?
Der zweite und der dritte, ja, sich darauf freuen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir den Jungs von Anfang an gesagt haben, ohne Spaß, ohne Freude wird kein Erfolg möglich sein. Und das, was die Jungs jetzt erleben dürfen, was wir alle erleben dürfen, eben durch den Fußball, wird ein unvergessliches Erlebnis werden. Egal wie das Ganze vom Erfolg her ausgeht, wir müssen das Ganze aufsaugen, wir müssen das Ganze erleben, wirklich bewusst erleben, um da dann zu unseren Top-Leistungen zu kommen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, die Chance, die wir durch die harte Arbeit uns jetzt geholt haben, die wir erarbeitet haben, einfach nicht fahrlässig vorbeigehen lassen, sondern die Chance, die wir jetzt haben, als Europameister zur WM zu fahren, mit diesen guten Spielern, mit dieser Teamidentität zu greifen und zu schauen, dass man das Bestmögliche rausholt. Und das Bestmögliche ist eben, Weltmeister zu werden, was übrigens noch keine U-Mannschaft bis jetzt geworden ist.
Beim DFB, ja.
Genau.
Okay, und lass uns vielleicht zum Ende nochmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen Titelluft schnuppern lassen. Beschreib mir doch mal, was hast du gefühlt, als wir diesen Titel erreicht haben, oder was fühlst du vielleicht auch immer noch und wie fühlt sich das an generell?
Gänsehaut. Also ich jetzt, wenn du das so sagst, ich habe Gänsehaut, weil es einfach ein Erlebnis war, wo ich sehr lange drauf gewartet habe. Und ich war schon einmal im Finale gegen die Franzosen, habe es dann nicht geschafft. Und jetzt hat es geklappt, obwohl wir im Vergleich zu den anderen Spielen offensiv ein sehr schlechtes Spiel gemacht haben. Defensiv waren wir sehr zufrieden mit den Jungs. Im Elfmeterschießen direkt wieder hinten dran gelegen haben, weil Noah Darvich das erst den ersten Elfmeter verschießt. Aber auch da, ich habe immer dran geglaubt und ich habe bis zum letzten Elfmeter dran geglaubt, dass wir es schaffen werden. Und ich weiß nicht warum, aber ich war davon überzeugt. Und es hat dann im Endeffekt geklappt, als dann Asan den Elfmeter reingemacht hat. Ja, wie war es? Es war unbeschreiblich. Ich glaube, ich kann es nicht in Worte fassen.
Ich kann es auch nur bestätigen, so dieses Gefühl beim Abpfiff und wenn man auf den Platz stürmt, das hatten wir ja ähnlich ja auch schon bei beim Viertelfinale gegen die Schweiz bei dem Spiel, was du ja auch schon angesprochen hast. Das sind wirklich Momente, ja, die kann man wirklich nicht in Worte fassen und ich wünsche es jedem da draußen, dass ihr das irgendwann mal erleben könnt, einen Titel, wo auch immer, zu gewinnen und das ist ja einfach ein unglaublicher Moment und wir hoffen natürlich, dass wir euch heute auch einen gewissen Einblick geben könnten, was dabei auch wichtig ist. Und ich denke, so die Care-Messages sind Vertrauen, Glaube. Und ich fand sehr wichtig, was du gesagt hast, den Mensch so lassen, wie er ist. Ganz häufig, ja, würde man vielleicht sagen, Gangster zu sein, ist eine Schwäche vielleicht. Sondern wir wollen vielleicht lieber die Schwiegersöhne, ne? Aber genau dieses Verhältnis bei uns, weil wir hatten eben auch Hashtags bei uns wie Dominator. Wir hatten Hashtags wie Gangster tatsächlich. Wir hatten Hashtag Zweikampfmonster. Also das sind auch Eigenschaften, die dir eben so einen Titel holen. Und deswegen finde ich das als Kernmessage auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wir müssen auch den Menschen hinter dem Spieler erkennen. Was ist das für ein Typ und wie bringt er uns auch menschlich weiter im Team? Und was können wir dafür fußballerisch wiederum rausziehen, als das Fußballsystem über den Menschen zu stülpen?
Rainer Zietsch ist mein Co-Trainer, mein Assistenztrainer, hat gesagt, wir haben definitiv die richtigen Spieler dabei. Und nicht nur die vielleicht ein bisschen mehr gespielt haben, sondern eben auch die dahinter, die immer bereit waren, reinzukommen und ihr Bestes zu geben. Und die waren so wichtig für dieses Mannschaftsgefüge, eben um dieses Mannschaftsgefüge aufrechtzuerhalten, um diese Gangster und Schwiegersöhne zusammenzuführen. Es sind nicht nur die auf dem Platz stehen, sondern meistens auch die dahinter, die sehr wertvoll für den Titelgewinn waren.
Ja, definitiv. Und auch das kommt wiederum durch Vertrauen, indem du auch den Spielern, die vermeintlich hinten dran sind, immer wieder das Vertrauen gibst. Ja, aber wenn du reinkommst, dann wissen wir und dann vertrauen wir dir, dass du dann trotzdem der Gamechanger sein kannst, dass du uns dieses Spiel gewinnst, dass du dann vielleicht trotzdem der Schlüsselspieler von diesem Spiel wirst. Wir hatten zu keinem Zeitpunkt ein schlechtes Gefühl, irgendeinen Spieler reinzubringen, weil das Vertrauen durch die Bank weg bei jedem einzelnen Spieler da war. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Botschaft für viele Trainer, dass man nicht nur auf die ersten 11 setzt, sondern wirklich auf alle und zu wissen, dass alle, die am Ende diesen Titel holen werden und nur alle zusammen.
Genau.
Sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt auch mit dem Blick auf die Zeit, wir versuchen ja einigermaßen immer unter einer Stunde zu bleiben, ja, einen sehr kurzweiligen Eindruck zu unserem Turnier, zu unserer Arbeit gegeben. Ich freue mich total, dass wir die Gelegenheit hatten, das jetzt auch nochmal gemeinsam aufzuarbeiten. Haben wir so ja auch noch gar nicht gemacht. Und freue mich natürlich auf alles, was jetzt noch folgt, auf die nächsten Ziele und Träume. Und danke dir von Herzen, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ja einen Einblick in deine Welt und deine Perspektive darauf gegeben hast. Vielen, vielen Dank.
Gerne, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Trainer oder der ein oder andere, der sich für diese Punkte interessiert, diesen Podcast findet und vielleicht das eine oder andere rausziehen kann.
Das hoffe ich natürlich auch und wir freuen uns natürlich auch wie immer, wenn ihr uns eine Bewertung gebt bei Spotify oder Apple Podcasts, weil nur so kann der Podcast auch wachsen und noch mehr Menschen da draußen erreichen und das ist natürlich das Ziel, dass wir über unsere Folgen Aufklärungsarbeit im Bereich der Sportpsychologie leisten wollen, dafür sorgen wollen, dass Grenzen und Vorurteile abgebaut werden und hoffe natürlich, dass diese Folge heute auch einen Teil dazu beigetragen hat. Also nochmal tausend Dank, Christian, und tausend Dank an euch da draußen zum Zuhören und dann dir und euch da draußen noch einen wundervollen Tag. Macht's gut.
Tschüss.